Wir kommen heute zur letzten Predigt, die Predigtserie Freude entdecken, erleben, teilen, wo uns das Jahr begleitet hat, das Thema Freude. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist oder wie es dir jetzt geht, wenn du zuerst mal reinhörst, aber dieses Jahr durch finde ich das Thema Freude ein mega, mega herausforderndes Thema. Aber zumindest bei mir war es so, ist jetzt nicht so, dass das ganze Jahr freudlos war. Und gleich, wenn ich so zurückschaue auf das Jahr, dann war sicher weniger freudig als andere Jahre. Ja, angefangen hat es Anfangsjahr bei mir mit wieder auf Indien können. Eine riesen Freude in das Land, die Leute treffen, die ich gerne habe, und einfach ein bisschen dort sein und das geniessen, Ferien machen, nicht müssen arbeiten oder dürfen arbeiten. Ja, einfach dort sein und Zeit für sich zu haben. Das war Anfangsjahr. Dann, kaum bin ich daheim, ist es losgegangen mit dem Corona, mit den Einschränkungen, die angefangen, immer mehr hat man sein Leben müssen einschränken, wenig Leute dürfen treffen, keine Gottesdienste mehr. Ja, das hat irgendwie die Freude ein bisschen schwieriger gemacht. Dann, in dieser Zeit aber habe ich meine Freundin dürfen kennenlernen, bin mit ihr zusammengekommen, also wieder ein freudiger Moment. Und ja, Corona hat auch positive Sachen gehabt, weil sonst viel fortgefallen ist, haben wir viel mehr Zeit gehabt, für uns zum Kennenlernen, für uns zu sehen, für uns zu treffen. Ja, und gleich, der Lockdown, den wir hatten, irgendwie habe ich es einfach gemerkt. Es hat mich einfach stören, einfach anschnäckeln. Einfach, ich habe ein bisschen die Lust verloren. Auch die Predigten, die ich aufgenommen habe, waren am Anfang sicher ein bisschen schwierig wegen dem frischen Aufnehmen, aber dann ist es gegangen. Aber dann gegen Schluss von dieser Zeit habe ich müssen sagen, bin ich eigentlich froh gewesen, ist die Zeit durch. Weil eigentlich die Predigt aufnehmen nicht das gleiche ist, wie wenn ich Leute vor mir habe. Ja, wo dann die Lockerungen sind aufgehoben worden, hat ein guter Freund von mir können heiraten. Das war eine riesen Freude gewesen. Die Vorfreude, die Hochzeit dürfen mitzuprägen, zu helfen organisieren. Aber gleicher Zeit hier, ja, ist eine Meldung gekommen, dass meine Tante gestorben ist. Ja, ein Moment vor Trauer. Ein Moment, der nicht freudig ist. Ein bisschen später, im Sommer, war es sogar möglich, in die Ferien zu gehen. Wieder als Familie sind wir auf Spanien gegangen. Ans Meer, wer hätte das gedacht, noch im März, April, dass das möglich ist. Ja, ein schöner Moment. Und kaum bin ich wieder daheim gewesen, steht meine Masterarbeit da. Masterarbeit schreiben, Zeit nehmen und irgendwie, ja, hat mir das schon recht viel Freude auch gekostet. Im Nachhinein war es eine Freude gewesen. Das war ein freudiger Moment, den ich dir abgeben konnte, den ich abschliessen konnte. Das war wirklich freudig gewesen. Auch ein freudiger Moment für mich war, als ich mich verlobt habe während der Herbstferien. Ein schöner Moment, das hat gefällt, das waren coole Sachen gewesen. Und gleich, seit fast 2 Monaten jetzt wieder, keine Gottesdienste mehr. Wir können uns nicht mehr so sehen. Es ist schwieriger geworden, auch als Gemeinde. Ja, das sind so Momente, die ich irgendwie merke, wo einem die Freude rauben. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich finde das Jahr schwierig. Und jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Und jetzt stellt sich wirklich die Frage, wie kann Freude aufkommen in so einer Zeit? Wie kann die Freude an Weihnachten aufkommen, wenn es doch eigentlich nicht unbedingt gross etwas zum Freuen gibt. Vielleicht kann man nicht einmal die Feiern machen, wie wir uns gewohnt sind. Ja, wer können wir noch sehen und wer nicht? Ja, wie können wir uns freuen in so einer Zeit? Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, die ich glaube, die sehr gut auch in diese Zeit passt. Am Anfang wirkt die Geschichte vielleicht nicht wie eine Weihnachtsgeschichte. Nicht wie eine Geschichte, die jetzt in die Zeit hineinpasst. Zwar vielleicht vom Leid, aber nicht in die Zeit von Freude, von Weihnachten, vom Kommen von Jesus. Und gleich bin ich überzeugt, dass die Geschichte, die ich nach euch vorlesen will, am Anfang vielleicht weit weg scheint, aber irgendeinmal zu einer ganz persönlichen Weihnachtsgeschichte wird. Zu einer Weihnachtsgeschichte, die dir und mir tief ins Herz geht. Eine Weihnachtsgeschichte, wo eben Jesus drin vorkommt. Die Geschichte steht in Nehemia 8, Verse 9 bis 12. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Ja, die Geschichte, die hat uns auch jetzt gerade in dieser Situation etwas zu sagen. Wir wollen uns anhand von diesem Text Überlegungen machen und an drei Punkten entlang gehen, überlegen, was er das genau mit uns zu tun hat. Ja, die Frage, die sich wirklich einfach stellt, ist, wie können wir uns in so einer ausweglosen Situation, wo wir nicht genau wissen, wenn es dann endlich vorbei ist, noch freuen? Wir kommen zum ersten Punkt. Es gibt Hoffnung auch in der schlimmsten Situation. Wir haben die Geschichte gelesen zusammen. Vielleicht kennst du die Geschichte und gleich glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns ein bisschen in Erinnerung rufen, was da passiert ist vorher, wieso da vielleicht das Volk so reagiert. Ja, Israel war im Ausland, weil sie nicht Gott gehorsam waren, hat er sie fortgeführt, sie waren im Ausland, ein paar Jahre, sehr lang, und nach und nach sind dann Leute zurückgekommen. Gewisse sind nach Jerusalem gekommen, gewisse ringsum. Und in Jerusalem hat man dann angefangen, den Tempel, der zerstört wurde, wieder aufzubauen. Wo der fertig war, hat man einen Mauer aufgebaut, ringsum. Das lesen wir im Nehemia und im Esra, geht es mehr darum, um einen Tempel. Es war eine schwierige Zeit, die Mauer zu bauen, weil nicht alle Freude hatten. Ja, die Leute, die dort gewohnt haben, die anderen Völker, die wollten das nicht wollen, weil sie Angst davor, was passiert, wenn Jerusalem wieder stark ist. Sie haben probiert, mit allen Mitteln ihnen Angst einzuflößen, den Bau zu stoppen. Aber es ist ihnen nicht gelungen. Nach langer Zeit ist dann endlich der Tempel zuerst, aber die Mauer innen ist fertiggestellt worden. Und wo wie Jerusalem wieder hergestellt war, könnte man sagen, hat sich das ganze Volk versammelt, sie sind zusammengekommen und dort haben dann nicht die Leviten, aber vor allem der Esra hat ihnen aus dem Gesetz vorgelesen. Ja, die Menschen, die dort zusammengekommen sind, die haben Hunger erlebt, die haben Not gehabt, die haben Kampfhandlung erlebt, Beeinträchtigung. Sie erlebt, was es heisst, wenn andere über einem herrschen. Sie erlebt, was es heisst, wenn man nicht genug hat. Sie erlebt, was es heisst, wenn man irgendwo in einem anderen Land ist, nicht in seiner Heimat. Und auch nicht heim darf oder heim kann. Ja, sie haben gewisses von dem immer noch erlebt. Das war immer noch nicht so eine einfache Zeit gewesen. Gewisse Finden sind immer noch da gewesen. Gewisse Hürden sind immer noch da gewesen. Aber jetzt an diesem Freudentag, wo der Tempel und die Mauer wieder steht, an diesem Freudentag sind sie zusammengekommen und es ist aus dem Gesetz vorgelesen worden. Sie haben zugelassen aus dem Gesetz, wo Gott den Israeliten gegeben hat. Sehr ein altes Gesetz. Sie haben gehört. Und ihre Reaktion nach, könnte man fast das Gefühl haben, dass sie es schon sehr lange nicht mehr gehört haben. Ja, sie haben es nicht gekannt und nicht mehr gekannt. Es ist ihnen ausgelegt worden. Und als sie das gehört haben, dann lesen wir eben ihre Reaktion in dem Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe. Ich möchte nochmal auf die Reaktion eingehen, die nochmal vorlesen. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun, geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Ja, das Volk hat verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Und gleich sehen wir an diesem Volk irgendwie aber, dass es Hoffnung gibt. Hoffnung in einer schlimmen Situation, wo noch nicht alles geklärt ist. Hoffnung. Denn, wenn es auswegslos scheint. Ja, man sagt doch so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das war ja so bei diesem Volk. Ja, sie haben gehört, dass das Gesetz alles sagt, was sie alles nicht gut gemacht haben. Und es hat auch Auswirkungen gehabt. Wenn wir weiter lesen, sehen wir das, dass es noch nicht fertig war. Ja, es geht weiter. Mit Auswirkungen, die das Volk hatte. Sei es im Esra, aber auch im Nehemia. Wo sie sich mit Völkern eingelassen haben, die sie nicht hätten sollen. Ja, es hat sogar Familien getrennt. Und das bekümmert, das bestürzt. Und gleich haben sie Hoffnung auch können feiern. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe euch vorhin erzählt, dass ich im Sommer meine Masterarbeit geschrieben habe und ich wollte eigentlich auf Indien wollen, für die Arbeit ein bisschen zu schreiben. Und aufgrund der aktuellen Situation konnte ich nicht herkommen. Ich habe immer ein bisschen rausgestüdelt, rausgeschoben, verzögert. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen der Typ dazu, der alles eher auf einen letzten Drücker macht. Doch das Problem war, es haben mindestens 70 Seiten müssen sein. 70 Seiten, wenn möglich, noch sinnvoll gefüllt. Ja, wo der Termin immer wie näher ist gekommen, wo ich gewusst habe, ja, so in 1,5 Monaten muss ich abgeben, und ich nicht wirklich viel gehabt, dass ich Gefühl aufgekommen. Ich war ängstlich, hoffnungslos. Ich habe gedacht, hey, das schaffe ich nie. Das habe ich natürlich gegen aussen nicht gezeigt, ausser bei ganz wenigen Leuten. Ja, ich hatte das Gefühl gehabt, das wird nichts, das kann ich nicht. Und gleich ist ein letzter kleiner Funke Hoffnung da gewesen, dass ich das schon irgendwie wieder schaffe. Ja, weil andere vor mir haben es auch schon geschafft, die Arbeit abzugeben, die Arbeit zu schreiben und zu bestehen. Ja, oder Rückblick auf meine Bachelorarbeit hat mir geholfen in dem Moment, dass ich gewusst habe, mal, es ist möglich. Ich kann das. Es kommt gut. Du hast Zusprüche von meiner Familie oder von meiner Verlobten mir geholfen. Dass ich gewusst habe, mal, es kommt gut. Das hat mir Hoffnung gegeben in diesem Moment. Weil es nicht, wo du stehst, was dir Hoffnung gibt im Moment. Aber was gibt dir die Hoffnung, wenn du darüber nachdenkst? Was ist es, was dir Hoffnung gibt jetzt im Moment? Bei mir ganz persönlich ist es, dass Meldungen kommen, dass der Impfstoff im nächsten halben Jahr zugänglich sein sollte und dass man sich impfen kann. Das hat mir Hoffnung gegeben. Was ist es bei dir? Der zweite Punkt, den ich darauf eingehe, ist der, dass es immer einen Weg gibt, eure schlimmste Situation. Ja, wir Menschen sind doch so, aber zumindest ich bin so, dass ich eigentlich immer alles selber machen will. Ja, ich versuche, die Situationen zu ändern, so gut ich kann. Aber das gelingt nicht immer. Ja, wir merken es jetzt gerade in dieser Zeit. Scheitert es. Ich persönlich kann die Situation nicht ändern. Ich kann nur das Beste daraus machen. Ich glaube, um die momentane Situation zu ändern, müsste ich in die Forschung gehen und nach einem Impfstoff suchen. Das ist so, wie ich etwas ändern könnte an der Situation. Aber jetzt, das kann ich nicht. Ich kann nur lernen, damit umzugehen, meine Einstellung zu ändern. Ja, aber die Situation lässt sich nicht ändern. Wegen dem gilt es vielleicht auch, einen Weg zu finden. Ja, ein anderes Sprichwort sagt, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Was ist aber das Problem, wenn kein Wille da ist? Wenn ich gar nicht mache, dann würde ich eben sagen, dann kommen wir zum anderen Punkt zurück. Ein Funken Hoffnung reicht vielleicht schon, dass ich vorne schauen kann und dass ich vielleicht eben nachher ein bisschen Hoffnung habe. Und dann gibt es vielleicht eben auch einen Weg. Dann könnte man vielleicht eben auch sagen, nicht wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, sondern wo Hoffnung ist, da ist auch ein Weg. Oder wo ein Funke Hoffnung ist, da ist auch ein Weg. Ich glaube, hier stellt sich für mich ganz persönlich die Frage, auf was ich meinen Blick richte. Ja, was ist dein grösstes Hindernis? Sei es in deinem Leben oder auch momentan in einer Situation. Ja, was ist vielleicht in deinem Leben eine Handlung, die du machst, die du versuchst zu vermeiden? Behalte dich mal im Hinterkopf. Habt ihr dir vor Augen das, was du versuchst in deinem Leben zu ändern, aber es dir einfach nicht gelingt. Oder eine Situation zu ändern, aber es einfach nicht gelingt. Stell dir vor, du spazierst in einem Wald. Ja, der Wald ist voller Bäume. Lärchen, Kiefern, Birken. Und jetzt gehen wir schon die Bäume aus. Du kannst selber gerne noch mehr dazu denken. Ja, das ist voller Bäume. Es hat Gestrüpp, es hat Gebüsch, ja, aber es hat auch Dornen, Pilze, Beere, vielleicht sieht man mal ein Tier. Ja, Vögel hat es, Ameisen, ein Wald. Und du spazierst in diesem Wald auf einem Weg. Und jetzt das Hindernis, das du dir vorher überlegt hast, das, wo du das Gefühl hast, das steht mir in meinem Leben irgendwie im Weg. Stell dir vor, das ist ein Baum in diesem Wald. Neben dem Weg, wo du drauf laufst. Und das ist ein Baum, wo du ja kein Fall willst du reinlaufen. Du willst ja nicht in einen Baum reinlaufen. Und jetzt, wenn du durch den Wald laufst, laufst du auf diesem Weg. Aber wenn du dich so fest darauf konzentrierst, dass du nicht in den Baum reinlaufst, dann passiert nämlich genau das Gegenteil von dem, was du willst. Du laufst garantiert in diesen Baum. Wenn du so fokussiert bist, dass du nicht in diesen Baum reinlaufen darfst, dann wirst du voraussichtlich gerade da rein säckeln laufen, weil du dich so auf das konzentrierst. Aber wenn du deine Konzentration auf einen Weg richtest, dann sind die Bäume, das ist der Baum, der besondere Baum, wo du immer wieder dran scheiterst, immer wieder rein säckelst, dann ist der nicht weg. Aber du läufst nicht mehr rein. Weil du wegblickst von dem Baum, der dich stört, der nicht gut ist, der dich beeinträchtigt. Schaust du zurück auf einen Weg oder schaust eben auf einen Weg, wo du vorwärts gehen willst. Den Weg, wo du drauf bist, vielleicht auch dein Lebensweg, könnte man sagen. Und da hilft es, wenn wir den Blick wegrichten von dem, der ringsherum ist, auf den Weg, den wir gehen wollen. Ich bin überzeugt, dass das hilft. Weil häufig können wir die Probleme, die um uns sind, nicht einfach aus dem Weg schaffen. Aber wir können unseren Weg vielleicht so legen, dass es nicht mehr so grossen Einfluss darauf hat. Ich komme nochmal auf meine Masterarbeit zurück. Wie gesagt, ich musste eine Masterarbeit schreiben mit 70 Seiten insgesamt. Ja, wo ich die habe verschrieben, habe ich mich zuerst auf die 70 Seiten fixiert. Ich habe Angst bekommen und nicht gewusst, wie ich es machen soll. Wie soll ich 70 Seiten schreiben? Jetzt habe ich einfach zwei. Und die zählen nicht einmal. Das Titelblatt ist jetzt Literaturverzeichnis. Na bravo, was mache ich jetzt? Dann habe ich gemerkt, hey, ich muss anfangen, mehr auf Etappenziel zu konzentrieren. Zum Beispiel ein Buch lesen. Ein Kapitel schreiben. Ich habe gemerkt, wie mir das beruhigt hat. Ja, zwischendurch habe ich vielleicht eben wieder meinen Blick fort von meiner Arbeit, was ich gut jetzt mache, mein Ziel fortgerichtet her auf die ganze Arbeit. Dann habe ich gemerkt, ich habe noch nichts. Aber wenn ich wieder zurückbekomme auf das Etappenziel, hat es geholfen. Ja, ich bin sogar eine Woche auf den Beatenberg gegangen und dort schreiben. ein Hotel mit Vollpension und so musste ich mich nicht ums Essen kümmern. Und mein inneres Ziel ist, dass ich fertig werde mit dieser Masterarbeit. Als ich hergekommen bin, hatte ich 20 Seiten gehabt und Ende der Woche hatte ich 50 Seiten gehabt. Ich habe in einer ganzen Woche nur 30 Seiten geschrieben. Nur 30, hat aber 50 sollen. Wenn ich mich einfach auf das konzentriert hätte, was ich dann auch ein bisschen gemacht habe, Moment lang, dann habe ich gemerkt, hey, das ist nicht gut. Das verstört mich, das kommt nicht gut. Aber dann habe ich auch gemerkt, hey, ich habe in dieser Zeit nicht nichts gemacht. Ich habe 30 Seiten geschrieben, ich habe viel gelesen, zusammengefasst. Und so ist es gekommen, dass ich die restlichen 20 Seiten innerhalb von einer Woche, neben dem Arbeiten, neben dem, was ich sonst noch hatte, konnte machen. Ja, ich bin sehr schnell vorwärts gekommen. Mir hat es geholfen, den Blick weg vom Baum her zum Weg zu richten. Wo ist es bei dir dran, den Blick weg vom Baum her zum Weg zu richten? Ja, das ist eine gute Methode, eine gute Möglichkeit. Herangehensweise finde ich, wie wir Aufgaben bewältigen können, durch das Leben gehen. Und gleich merken wir vielleicht auch, dass sobald wir etwas überwunden haben, schon fast wieder eine neue Herausforderung vor der Tür steht. Ja, es ist eben schon ein bisschen ein Auf und Ab von Freude und Leid. Und gleich, wenn wir den Blick auf den Weg richten, hilft es uns, glaube ich, dass wir weniger so hoch und tief haben in unserem Leben. Ganz am Anfang habe ich euch erzählt, dass die Geschichte, die wir heute lesen, eine Weihnachtsgeschichte ist, eine Weihnachtsgeschichte wird. Zu dem kommen wir im dritten Punkt. Ja, die Freude am Herrn ist meine Stärke, so wie es in Nehemia 8, Vers 10 steht, dass ich diese Übersetzung noch nicht gelesen habe. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft, aber ich kann mal sagen, ist eure Stärke. Israel ist zusammengekommen, um dem Gesetz zuzuhören. Und dort ist ihnen bewusst worden, dass sie Sachen gemacht haben, die Gott nicht gefallen, dass sie Sachen gemacht haben, die sie Schuld auf sich geladen haben. Sachen gemacht haben, die Gott nicht gefallen. Und in dem Sinne sind sie traurig geworden, bestürzt gewesen und haben nicht mehr weiter gewusst. Daraufhin haben Nehemia und Esra es ermutigt. Sie haben es ermutigt und gesagt, seid nicht traurig und rennt nicht. Hey, heute ist ein Festtag. Ein Festtag, weil die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, auch in dem innen, wo ihr jetzt steht. Ja, weil dieser Tag ist heilig. Dieser Tag ist heilig. Er gehört Gott, dieser Tag. Und es war dieser Tag. An diesem Festtag war es besonders, dass man mit Posaunen gespielt hat. Es war ein Tag, wo der Auftakt war zu mehreren Tagen vom Feiern, zu mehreren Tagen von Freude haben, sich auf Gott ausrichten. Und hier, glaube ich, kommt die Weihnachtsgeschichte rein. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass die Engel auf dem Feld den Hirten begegnet sind. Ja, sie haben gesagt, hey, fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Es war eine Botschaft vor Freude. Eine Botschaft vor Freude. Vor Freude, dass der Verheißung Erlöser auf die Welt gekommen ist. Dass Jesus geboren ist. Dass Jesus, der Freund von allen Menschen, auf die Welt gekommen ist. Und die Freude, dass der Verheißung Erlöser, der schon seit langem ist vorausgesagt war, dass der kommen soll, die Freude hat die Hirte schlussendlich zu Jesus geführt. Sie hat ihnen Kraft gegeben, zu Jesus zu kommen. Ja, die Geburt von Jesus ist ein Freudentag, so wie der Tag hier in Nehemia. Es ist ein Freudentag. Es ist ein Tag, wo Gott gehört. Ein Tag, wo Gott gemacht hat. Ein Freudentag, an dem wir uns daran erinnern, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Wo wir uns daran erinnern, was er uns schenkt. Wo wir uns daran erinnern, dass er der ist, der uns beisteht. Dass er der ist, der uns Kraft ist. Dass er der ist, wo unsere Stärke ist. Und so können wir auch in dieser Zeit jetzt singen. Können wir singen, o du Fröhliche, o du Selige, können wir auch in dieser Zeit singen. Es fällt uns vielleicht schwer, uns das vorzustellen. Die Adventszeit ist nicht eine Freudezeit, weil es dann schneit. Es ist nicht eine Freudezeit wegen der Familientreffen, die wir haben. Es ist nicht eine Freudezeit, weil wir Päckchen bekommen, weil der Samichlaus vorbeikommt. Es ist nicht eine Freudezeit wegen der Weihnachtsmärkte und dem Glühwein, was es dort gibt. Es ist nicht eine Freudezeit wegen all diesen Sachen, die wir mit der Adventszeit in Regel verbinden. Nein, die Adventszeit ist eine Freudezeit wegen der Geburt von Jesus. Und wenn die Freude an Jesus so gross ist, dann gibt sie uns auch Kraft. Auch in dieser herausfordernden Zeit fröhlich auf Weihnachten zu blicken. So können auch wir sagen, ja, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn gibt mir Kraft. Ich muss nicht traurig sein, nicht grennen. Es ist ein Festtag, den ich feiere, den ich feiern kann. Vielleicht nicht so wie gewohnt, aber das ist gleich. Weil es geht nicht darum, zusammen zu feiern, sondern was wir feiern. Botschaft aus Nehemia 8, Vers 2. Lasst den Mut nicht sinken, weil die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Auch in dieser außergewöhnlichen Zeit. Ja, wir hatten das Thema Freude am Herrn. Entdecken, erleben, teilen. Und die ersten zwei Sachen haben wir gemacht. Der dritte Punkt bleibt aber offen. Ich möchte euch dort nochmal mitnehmen, dass es für mich schwierig ist, das auszuleben. Ich habe mir überlegt, ob ich die Leute in meinem Lieblingseinkaufsladen, die ich ab und zu als Cola kaufen will, beschenken. Und dann habe ich gedacht, nein, etwas gekauft ist ja blöd. Weil wenn ich in einem Laden arbeite, ist es doch blöd, wenn ich etwas einkaufe und es ihnen gebe. Dann habe ich gefunden, ja, backen tue ich auch nicht Weihnachtsgützli, das ist doch auch komisch, wenn ich Weihnachtsgutzli irgendwie, ja, kann ich auch nicht, weil ich es auch selber nicht mache. Und dann habe ich gefunden, gut, dann lasse ich es halt sein. Und dann merken wir, auch zumindest von mir, ist jetzt die Freude am Herz teilen, was ja auch mit Weihnachten zusammenhängt, mit Wertschätzung ihnen gegenüber, ist etwas vom Schwierigsten. Und gleich habe ich gemerkt, auch beim Vorbereiten von dieser Predigt, dass ich das so beschließen für mich persönlich, dass ich jetzt allen Angestellten in diesem Laden einen persönlichen Weihnachtsgruß überbringen will. Einen Weihnachtsgruß inklusive Segenswunsch für Weihnachten. Ja, dass die Freude, die meine Stärke ist, dass sie etwas dürfen von dieser Freude empfinden. Du darfst sehr gerne nachfragen, ob ich das gemacht habe. Und ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich Respekt davor. Aber die Freude am Herrn gibt mir Kraft. Es ist meine Stärke. Das habe ich jetzt halt davon, wenn ich eine Predigt über das Thema mache. Aber ich bin überzeugt. Ich hoffe es. Und das ist mein Gebet, dass es gut ankommt und dass ich es wirklich mache. Und so wünsche ich dir eine gesegnete Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, Adventszeit, wo wir uns darauf vorbereiten, auf das Kommen von Jesus, dass wir uns dürfen daran erinnern, was er gemacht hat. Für uns nach dem Kreuz an Ostern, aber echt dürfen Freude haben am Geschenk Gottes an uns Menschen. Und dass wir auch in dieser Zeit dürfen sagen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Vater im Himmel, merci vielmal für deinen Sohn Jesus, den du auf die Welt geschickt hast, dass er gestorben ist am Kreuz, dass wir ein neues Leben haben können. Merci für alles, wo wir immer wieder dürfen haben in unserem Leben. Du siehst gerade die Zeit, die uns die Hoffnung stellen kann, die uns die Freude klauen kann. Und gleich möchte ich dich bitten, dass du uns jetzt gerade nachkommst, dass du uns hilfst, Freude haben an dir. Dass das reicht und dass das unsere Stärke ist. Dass wir die Freude nicht nur erkennen und erleben, sondern auch teilen dürfen. So bitte dich für jeden einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen.